Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
In 2018 hatten wir das Thema Tabakaktien zum ersten Mal. Im Juli 2019 haben wir dann die erste Tranche gekauft und jetzt im November ist es an der Zeit, im Jahr 2020 sich das Ganze dann mal auf Wiedervorlage hinzulegen und zu gucken, was macht man jetzt eigentlich mit der Situation und auch den Ergebnissen, die angelaufen sind. Darüber hinaus geht es heute um Tesla, es geht um CTS Eventim und natürlich, weil es ja mit der Ausdehnung in verschiedenen Geschäftsbereichen nirgendwo fehlen darf, auch um Amazon. Und das sind dann unsere Themen für die nächsten zielgerichtet 60 Minuten. Und dazu sagen herzlich willkommen zu Echtgeld TV aus Berlin. Zum einen Christian W. Röhl.
Und auf der anderen Seite von Berlin Mitte Tobias Kramer. Und ebenfalls hier bei mir in der Friedrichstraße, in der Hauptstadt des Wahnsinns. Natürlich wie immer auch unser Disclaimer, denn gerade beim Thema Tabak natürlich der Hinweis, alles, was wir hier sagen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, übrigens auch keine Zigarettenpromotion. Wir tun hier Meinungen zu Aktien kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Ihr wisst es, www.echtgeld.tv, kostenfrei registrieren und dann habt ihr Zugang zu den Unterlagen, zu allen Sendungen und ihr seid natürlich gleich mit dabei in unserem E-Mail-Verteiler. Erfahrt also, wann wir live gehen und vielleicht auch mal wieder andere Events haben. Und wie immer wird euch auch die Tabaksendung präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo ihr entweder für 1 Euro je Order oder im günstigen Flatrate-Paket für 2,99 pro Monat 1.200 ETFs und 4.000 Einzelaktien handeln könnt. Dazu natürlich auch Sparpläne und den ersten Sparplan gibt es quasi kostenlos, wenn ihr jetzt ein Depot aufmacht, die erste Sparplanrate, denn da gibt euch Scalable 25 Euro dazu. Und der Link dazu, der ist gleich unter diesem Video.
Ja, und wichtig auch, Kosten immer beachten. Auch beim Free Broker ist es jetzt eben so, dass über die sogenannten Prime Broker ETFs Sparpläne 600 an der Zahl oder sogar mehr als 600 an der Zahl, für euch kostenlos sind. Und dazu die schnelle Anmeldung. Und an dieser Stelle dann eben auch noch schnell das Update, wie es eigentlich mit unseren Depot oder vielmehr meinen Depoturträgen aussieht, die wir am 4.11. um 13.50 Uhr auf den Weg gebracht haben. Die sind dann am 5.11. von Scalable und Bada an die Comdirect übertragen worden. Sind da, ich habe heute mit der Comdirect telefoniert, auch am 10.11. angekommen. Dann nochmal bei der Commerzbank auch gewesen, die da irgendwas kontrollieren müssen. Und heute Morgen war es so, dass das alte Aktie des Monats Depot, also wo wir die Aktienkäufe vor allen Dingen vorgenommen haben, eben schon nahezu leer war. Die Nestlé-Aktie ist noch in Quickborn geblieben, weil sie nicht ausgebucht werden kann. Und so ein paar Reststücke von dem SAP-Sparplan, den wir seinerzeit eingerichtet hatten, eben auch. Und bei unserem Thema des Monats, Werten, das sind ja Aktien und einige ETFs, da hakt es irgendwie. Wieso, konnten wir uns auch nicht erklären, konnte der sehr, sehr nette Kollege von der Comdirect auch nicht sagen. Der kümmert sich jetzt drum, sorgt auch dafür, dass mein Geld überwiesen wird. Denn was ich offensichtlich falsch gemacht hatte, war zu denken, dass wenn man die Löschung von Depotkonten ausstreicht und auch den Übertrag von Verlustverrechnungstöpfen ausgleicht, aber die Überweisung von Liquidität nicht ausstreicht, dass das leicht übersehen werden kann. Also wenn ihr das machen solltet, dann streicht vielleicht ein bisschen weniger, als ich es getan habe, und dann geht es auch noch schneller. Aber alles ist jetzt im Grunde genommen gelöst. Die eine offene Frage, warum einzelne Wertpapiere aus dem einen Depot noch nicht übertragen sind, die ist geklärt. Und ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Woche die ersten Zugänge hier schon haben und in 2 Wochen, wenn alles glatt gelaufen ist, dann eben der gesamte Depotübertrag auch abgeschlossen ist. Und dann sind wir eigentlich alle zufrieden mit dem ganzen Thema. Und damit steigen wir jetzt ein in die Themen, mit denen wir auch, naja, so partiell zufrieden sind, auch ein bisschen beglückwünschen können. Aber es gab in den letzten Tagen ein Thema mit einer so ohnehin polarisierenden Aktie, nämlich der Tesla-Aktie, wo es Neuheiten gibt. Und über die informiert euch jetzt in der gebotenen Kürze, aber auch Intensität der Christian.
Ja, Elon Musk hat es endlich geschafft. Tesla kommt am 21. Dezember in den S&P 500, im Leitindex der Wall Street, dem wichtigsten Index der Welt, wenn wir einfach mal nach daran gebundenem Vermögen gehen. In dem war Tesla bislang ja noch nicht drin, denn um in diesen illustren Kreis der 500 Top-Unternehmen der USA aufgenommen zu werden, muss man zunächst einmal 4 Quartale in Folge einen Gewinn ausgewiesen haben. Das hat Tesla nun geschafft. Die Frage ist immer, womit? Mit dem Automobilbau oder mit dem Verkauf von Emissionszertifikaten? Das ist S&P aber egal. Man hatte bei der ersten Chance, wo man theoretisch die Aktie hätte aufnehmen können, im Indexkomitee noch sich nicht dazu geäußert. Aber jetzt werden sie dabei sein. Damit alles gut, alles normal, na, von wegen. Man merkt bei S&P, bei Standard & Poor's, dieser gewaltigen Ratingagentur, dieser Indexinstanz, da schlottern dem Indexkomitee die Knie. Denn es gab etwas, was es eigentlich bei S&P nie gibt, eine sogenannte Investor Consultation. Normalerweise wird bei S&P entschieden, par ordre de mufti, Aktie drin, Aktie draußen, zack, das läuft. Aber jetzt hat man doch tatsächlich die Investoren gefragt, wie denn sie am liebsten diese Einbeziehung von Tesla hätten. Ob in einem Schritt oder vielleicht in 2 Tranchen über 2 Wochen getrennt. Und natürlich, die Frage ist wichtig, denn S&P hat ausgerechnet, wenn Tesla in den Index kommt, hätten sie auf Basis der aktuellen Kapitalisierung ungefähr ein Gewicht von 1%. Oh, 1% hört sich jetzt zunächst mal ziemlich entspannt an, aber 1% bei dem vielen Geld, was an den S&P 500 gebunden ist, heißt, $51 Milliarden müssen bewegt werden, damit ETFs, Indexfonds und indexnahe Fonds auf den Tesla-Anteil kommen, den sie brauchen. Das heißt, es gibt eine wahnsinnige Zusatznachfrage nach Tesla-Aktien. Diese Fonds müssen alle Tesla kaufen, nur weil sie im Index sind. Nicht, weil sie jetzt Tesla so gut finden, aber die Nachfrage ist da. Und das kann zu gewaltigen Verwerfungen führen. Da kann sehr, sehr viel Spekulation drin sein. Und es zeigt uns natürlich auch eines mit Blick auf den DAX. Da wird ja gerade auch gesagt, hey, wäre es nicht gut, wenn man, um solche Aufnahmen wie Delivery Hero zu vermeiden, nicht einfach zunächst mal profitabel sein müsste. Ja, schöne Regel, wenn man einen Qualitätsindex haben möchte. Aber das heißt dann, dass Werte wirklich von null außerhalb des Index sehr groß werden können und erst dann aufgenommen werden, wenn ein Großteil der möglichen Performance vielleicht schon erzielt wird und wenn die Einbeziehung wirklich Volumina bewegt, was man nicht haben möchte. Wenn Tesla schon seit dem Börsengang im Index drin gewesen wäre, es also nicht diese Qualitätshürde von 4 Gewinnquartalen gegeben hätte, dann wäre langsam aber stetig das Gewicht gestiegen. Jetzt braucht es 1 oder 2 große Entscheidungen und große Trade-Sitzungen. Da wird einiges an Verwerfungen auf uns zukommen. Wer spekulieren möchte, tja, der kann das tun. Wer nicht spekulieren möchte, wer vielleicht einfach einen S&P 500 ETF hat, der sollte wissen, wenn er bislang gesagt hat, tja, ich habe keine Tesla, in Zukunft seid auch ihr dabei.
Naja, und das Schöne dabei ist ja dann, dass man sich in der Tat nicht darum kümmern muss und gar nicht auch so richtig mitbekommt, wenn man die Aktie vielleicht zu einem deutlich höheren Preis kauft, als einem selber so lieb ist. Man hat sie dann eben einfach über den ETF mit drin, aber die Bewegungen, die da anstehen, die das Transaktionsvolumen sind natürlich immens. Und mal sehen, wie viel Shortseller dann noch in der Aktie sind, wieder auf dem falschen Fuß erwischt werden und was in diesen Zeiten, wenn das denn wie auch immer abgehen wird, so passiert. Darüber hinaus, neben Tesla, guckt man sich ja ab und an auch aktuell einfach mal Aktien auf der eigenen Watchlist an. Und eine Aktie, die bei mir immer mit draufsteht, ist die CTS Eventum Aktie. Der Titel hat im Laufe des Januars diesen Jahres ein neues Hoch erklommen, nämlich bei 61,55 Euro ist er angekommen. Also knapp unter 62 Euro hat die Aktie Ende Januar dann mal geschlossen. Und dann ging es natürlich mit Corona relativ kräftig nach unten im Tief auf 25,50 Euro in etwa. Ausgehend von diesem Niveau hat sich die Aktie bis jetzt wieder in etwa verdoppelt, steht bei knapp 52 Euro. Was gleichzeitig bedeutet, dass sie nur 15% unter dem Allzeithoch des Januars steht. Und in dem Januar war die Welt eben noch eine komplett andere. Und das muss man mal ganz, ganz deutlich hervorheben. Und deswegen habe ich mir die Aktie für heute mal vorgenommen, um sie unter dem Gesichtspunkt dessen, was da eigentlich an Gewinn in dem Unternehmen angefallen ist, in der alten Zeit, im Geschäftsjahr 2019, als das Unternehmen 1,44 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat und dabei einen Gewinn pro Aktie erzielt hat von 1,38 Euro. Das war oder das ist auf heutiger Basis ein knappes KGV von 38. Das war Anfang Januar schon einigermaßen ambitioniert. Jetzt ist es aber so, dass im Jahr 2020 ungefähr ein Viertel des 19er Umsatzes kommen wird. Über Gewinne brauchen wir logischerweise gar nicht zu reden, das ist auch in Ordnung. In 2021 wird im Moment erwartet, mit welcher Grundlage und welcher Kalkulationsintensität auch immer, dass in etwa die Hälfte des 2019er Umsatzes erzielt werden kann, mit einem kleinen Profit möglicherweise. Und dass man dann eben irgendwann in 2022 oder 2023 wieder auf den alten Niveaus angekommen ist, wenn wir hoffentlich ein je schneller, desto besser back to normal haben. Trotzdem muss man bei der aktuellen Aktienkursentwicklung einfach auch mal innehalten und sagen, diese Aktie ist ein Anteilsschein an einem sensationellen Unternehmen, was mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Krise gut überstehen wird. Dennoch erscheint sie aus fundamentaler Sicht und dem, was an Geschäft im Moment da ist, abstrus überbewertet. KGV 38 habe ich gesagt. Es ist natürlich dieses Thema, was man bei CTS immer anspricht. Es ist ein sogenanntes Plattformunternehmen, aber wie wir jetzt eben genau erleben, nicht mit einem sogenannten Recurring, sondern eben auch einem pandemieabhängigen Umsatzniveau. Und hier ist eben das Problem. Also da muss man erstmal wieder zurück. Von daher würde ich persönlich bei dem Unternehmen, bei einem fairen KGV eher eine 25 sehen. Wenn man also davon ausgeht, dass sie dann auch in 22 oder 23 wieder alte Gewinne erzielen können, würde das bedeuten, dass ein faires Kursniveau auf Basis eines 25er KGVs mit dem in 2019 erzielten Gewinn in 22 oder 23 ein Kursniveau von 35 Euro rechtfertigen würde. Dann wäre die Aktie fair bewertet. Und attraktiv bewertet wäre sie dann 20% drunter, sodass ich persönlich im Moment diesen Titel, wenn ich ihn hätte, verkaufen würde. Bei 35 kann man dann die erste Position von mir aus wieder aufnehmen und bei 27 ist es ein Titel, den man kaufen kann. Aber aus meiner Sicht, Christian, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Aus meiner Sicht ist die Aktie massiv zu teuer.
Ja, es ist halt die Erwartung da drin, dass wir wirklich back to normal gehen und dass es nicht nachhaltige Veränderungen irgendwo gibt im Verhalten von Menschen. Das ist durchaus möglich. Ja, man kann das nicht ausschließen. Wenn es wirklich nur ein Jahr ist, was da an dieser Stelle fehlt oder am Ende anderthalb Jahre und danach geht's wirklich so weiter, naja gut, dann kann man sagen, weil insgesamt die Geldflut alle Boote gehoben hat, kann man es vertreten. Aber die Frage ist, wird es wirklich dieses Back to Normal in dem Veranstaltungsbereich in einer überschaubaren Zeit geben? Werden das vielleicht auch die Kunden, die Konzertbesucher in der Form mitmachen? Wird es der Regulator mitmachen? Da sind viele Fragezeichen. Es gibt schlichtweg keinen Sicherheitsabschlag. Und also diese Sache mit den Plattformunternehmen, die ist natürlich schon geil. Ja, weil Plattformunternehmen, die sind hochskalierbar, die haben eine entsprechend hohe Bewertung. Und es stimmt ja auch, sie haben diese Ticketing-Plattform, sie haben diese Software- und Technologiekompetenz, mit der sie ja das Mautsystem machen wollten. Da haben sie ja auch dann höchstwahrscheinlich noch einen Anspruch gegen uns alle, nämlich gegen uns Steuerzahler, wegen der Dödeligkeit von Herrn Scheuer. Aber etwa die Hälfte des Umsatzes, natürlich nur ein kleiner Teil vom Ertrag, aber der ist schon sehr wesentlich, dieser Umsatzanteil, kommt aus Live-Veranstaltungen. Und das ist eben nicht das klassische Plattformgeschäft. Das ist auch nicht so großartig skalierbar. Das wird gerade in Zukunft immer schwieriger skalierbar sein, wenn noch Angst vor einer Pandemie da ist. Und es ist halt ein physisches Geschäft und das ist auch mühsam. Und da wachsen die Bäume auch dann nicht in den Himmel. Diese Risikofaktoren sieht der Markt momentan nicht. Und wer drin ist und da gerne aktiver ist, kann da ein bisschen mehr überlegen, vielleicht mal zu reduzieren.
Wie gesagt, es geht dabei nicht darum, dass ich oder auch Christian das Unternehmen für kritisch halten oder nicht gut, sondern es geht darum, dass wir ja als Investoren uns die Frage stellen, ist ein Preisniveau fair oder unfair ist jetzt der falsche Begriff, sondern dann ist es eben einfach zu teuer und CTS kann im Moment gar nicht das durch in irgendeiner Form auftauchende Gewinne, Umsätze oder Ähnliches rechtfertigen, sondern man sagt einfach nur, da ist eine kräftige Hoffnungsposition mit darin, dass das dann mit dem Impfstoff wirklich schnell geht und wir möglichst schnell wieder zurück zur Normalität kommen. Das unsere beiden Einstiegsthemen, Tesla als S&P-Aufsteiger, CTS als eine Aktie, die mir auf der Watchlist einfach deswegen aufgefallen ist, weil ich da auch gesagt habe, das ist zu viel, das ist zu früh, das ist zu schnell beim Kursanstieg. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben, nämlich einem Tabak-Update. Wir hatten das Thema schon zweimal bei Echtgeld TV, nämlich im August 2018 und im Juli 2019. Und wir gucken natürlich immer in dem Regelsystem auch von Christian. Das ist ja so sein Buy, Hold and Check. Wir haben dann irgendwann bei Echtgeld gesagt, wir machen nicht nur Buy and Hold and Check, sondern wir machen auch gegebenenfalls and Change.
Naja, das impliziert das ja. Also man checkt ja nicht und sagt, oh, ist ja eigentlich jetzt scheiße, die Aktie, die brauche ich nicht mehr. Und dann, ich lege mich wieder hin. Sondern Buy and Hold and Check impliziert ja, dass man auch aus dem Check dann etwas macht.
Also ja, das
ich bin
ist,
halt
das
nicht
ist
so komplex, dass ich jetzt sage, Buy and Hold and Check and Change and Buy Another und so. Also ich bin auch ein einfacher Typ. Ja, deswegen bei mir, Buy, Hold, Check, Chuck. Und genau das machen wir jetzt.
Ich mach das ja deswegen, dass ich noch dieses nächste Wort mit dazu setze, weil ich auch verschiedene Bewerbungsgespräche hatte, wo mir die Leute dann auch gesagt haben, ja, und dann haben sie das und das studiert, bis ich dann irgendwann mal auf die Frage gekommen bin, ja, und wie haben sie denn abgeschlossen? Weil das Abschließen gehört eben auch zum Studieren, wenn man es dann eben zu Ende bringt. Und wir schließen hier diese Prüfung.
Und das habe ich nicht gemacht.
Ja, du nicht. Du, aus dir ist ja trotzdem was geworden. Aber in vielen Fällen ist es eben auch mal so, dass dann der eine oder andere Studiengang eben nicht zu Ende gebracht worden ist. Und das ist gelegentlich in einem Lebenslauf eben auch so, dass es nicht das Einzige ist, was nicht zu Ende gebracht wurde. Deswegen hier also die Zusatzformulierung mit Buy Again. Und Buy Again können wir deswegen vorwegnehmen, weil sich etwas getan hat. Und beim Stöbern durch Themen bin ich über Tabak gestolpert, habe mir deswegen den MSCI World Tobacco Index angeschaut, in den man ja dummerweise nicht investieren kann. Aber und Vista bildet den Index sehr, sehr schön ab. Und man konnte auf dieser Indexdarstellung eben auch sehen, dass es sowas wie eine Bodenbildung gibt, dass dann auch mal die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchschritten wurde. Ist nicht so, dass es in der Vergangenheit jetzt überhaupt nicht mehr passiert ist. Aber es ist trotzdem etwas, wo man sagt, wir haben natürlich beim Thema Tabak etwas, was ganz spannend ist, denn wir haben eine Unbeliebtheit bei Investoren durch das ganze Thema Nachhaltigkeit, durch ESG, SRI-Kriterien, die in irgendeiner Form in das Anlagegeschäft auch reinkommen. Und dabei schneiden Tabakwerte in der Regel nicht so unbedingt als besonders nachhaltig, gesund und empfehlenswert für ein Investment ab, werden deshalb also aus großen Portfolien mitunter schon vorauseilend rausverkauft. Naja, und irgendwann ist es dann eben so, dass eine Aktie oder dass auch eine Aktiengattung so günstig ist, dass man einfach mal sagt, Kinders, man kauft hier eine beeindruckende Portion Cashflow. Und man kauft auch eine beeindruckende Portion finanzielle Rückflüsse in Form von Dividenden. Und das haben wir letztes Jahr eben schon so einmal gesehen, liegen damit ungefähr 15-20% hinten. Muss man auch ganz deutlich sagen. Seht ihr auch, könnt ihr auch ein bisschen am Chart ablesen. Aber jetzt sagen wir eben, hier an dieser Stelle ist eine Möglichkeit, einfach mal die zweite Tranche auch mal einzukaufen. Ihr seht hier ein bisschen nochmal Erklärungen zum MSCI World Tobacco Index, der seit 2006 übrigens eine 8-6 als Performance-Ergebnis bei den jährlichen Performances hat. Und ihr seht auch, dass er ab der Rückrechnung ab Oktober 2005 immer noch besser ist, allerdings viel von seiner Outperformance gegenüber dem MSCI World verloren hat, aber eben immer noch besser ist, bezogen auf die Zeit seit 2012. Wenn man das Ganze ab Januar 2017 gemacht hätte, muss man fairerweise aber auch dazu sagen, dann wäre die Bilanz etwas anders gewesen. Und wir starten jetzt noch mal ein bisschen genauer auch mit den Endausläufern, Christian, dieser Entwicklung. Wir starten mit Big Tobacco im Jahr 2020.
Naja, wir müssen erstmal über eins reden. Wir müssen erstmal über deinen Einstieg sprechen. Ja, also so wie, du bist hier so ganz entspannt, so, ja, hey, riesen Cashflows und so, ja, und nicht wohlgelitten wegen Nachhaltigkeit, aber oh, kommen wir mal rein. Hey, wir reden hier zunächst mal über Zigaretten. Wir reden über ein Produkt, das nachweislich schädlich ist, dass das Sterberisiko erhöht, dass das Krebsrisiko erhöht, dass eine ganze Reihe gesundheitlicher Risiken birgt. Ein Produkt, das auch zunehmend gesellschaftlich stigmatisiert wird, eben nicht nur durch regulatorische Rauchverbote, sondern wo man so ein bisschen so die Nase rümpft, so wie du rauchst, ne? Also während das vielleicht in den 50er Jahren noch irgendwie schick war, glamorous war, ist es inzwischen eher so, es ist irgendwie bäh. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was die Wahrnehmung dieser Cashflows angeht. Weil wir sollten jetzt nicht so tun, dass es ein Bebe-Produkt ist, das aber läuft wie Hulle. Das eben nicht der Fall. Sondern da haben wir gerade, wenn wir zurückgehen auf die letzten 10 Jahre, eine ganz, ganz deutliche Zweiteilung. So bis 2016, 2017 ist es den Zigarettenkonzernen eigentlich sehr gut gelungen, die zusätzlichen ständigen Einschränkungen ihres Geschäfts, die Rauchverbote, die Absatzrückgänge schlichtweg durch Preissteigerungen zu kompensieren. Das heißt, die Umsätze blieben konstant, sind sogar leicht gewachsen. Bei den fetten Margen wurde kräftig Geld verdient, ordentliche Cashflows, die man natürlich in einem Umfeld sinkender Zinsen auch ordentlich hebeln konnte. Und folglich wurden diese Aktien dann irgendwann mit Kursgewinnverhältnissen von 20 ausgestattet. Naja, sichere defensive Cashflows in einem Niedrigzinsumfeld. Hey, gib mir mehr davon, wenn man nicht so ganz jetzt für Nachhaltigkeit war. Aber dann setzte eben etwas ein, dass genau das vielen Unternehmen nicht mehr zuverlässig gelungen ist, sondern dass die Absatzrückgänge nicht mehr durch Preissteigerungen kompensiert werden konnten, dass man wirklich Umsatzrückgänge hatte, dass man sich plötzlich sogar bemühte, Geld zu investieren. Das war ja etwas, was Aktionäre von Tabakfirmen überhaupt nicht kannten, dass man mit Geld, was man verdient hat als Unternehmen, noch was anderes machen kann als Aktien zurückkaufen oder Dividende zu zahlen, nämlich in Produkte investieren, in die E-Zigarette, in Vaporisatoren, in Produkte, die Tabak nicht mehr verbrennen, sondern nur noch erhitzen, in diese Verdampfer. Und plötzlich hat man gesagt, hey, das sind ja doch Risiken. Und immer weiter ging die Bewertung dieser Cashflows runter. Die Cashflows haben gar nicht so stark abgenommen, aber man bewertet diese Cashflows heute nicht mehr so. Und dann kam als Katalysator gerade in den letzten 2 Jahren natürlich noch das Nachhaltigkeitsthema, was du erwähnt hast, mit dazu. Und wir haben es heute hier wirklich mit einer Branche zu tun, über die man wirklich diskutieren kann und wo ganz viele Investoren der Meinung sind, geh mir weg davon, ich will das einfach nicht im Depot, weil Tabak ist ähnlich wie Öl etwas, wo man sehr einfach zeigen kann, dass man gewisse Anlagekriterien hat. Und ich habe die Diskussion selber zu Hause hier, meine Frau und ich, beides Ex-Raucher, meine Frau derart militant, dass sie mir sagt, hey, das kann doch wohl nicht sein, dass du, obwohl du weißt, wie schädlich es ist, immer noch meinst, daran verdienen zu müssen. Kegel doch bitte mal deine Altria und deine Philip Morris und was du da sonst noch hast aus deinem Depot raus.
Ja, und das ist ja ein Ansatz, dass man das machen kann. Und das ist in irgendeiner Form natürlich auch verständlich. Denn, na klar, wir beide haben geraucht und also das auch nicht gerade wenig, wenn ich das richtig erinnere. Bei mir war es so in der Kernphase eigentlich ein Big Pack am Tag. Und da ist es dann schon ganz schön, wenn man irgendwann mal so eine Nichtraucher-App aktiviert und sich anguckt, was man dann bei mir seit 2006 eben nicht mehr sich in die Lunge reingetankt hat. Vernünftiger ist es allemal, aber gelegentlich rauche ich selber eben auch noch eine Zigarre, bin also unvernünftig und an der gesundheitlichen Unvernunft kann man eben hier auch mit sehr, sehr reichhaltigen Cashflows in der Tat partizipieren. Und die sind eben günstiger bewertet als noch vor einiger Zeit. Wenn ihr euch in den Charts, die ihr guckt, weil ihr sie im Video seht oder weil ihr wie üblich rechts ranfahrt und euch die Unterlagen aus der Echtgeld-TV-Lounge herunterladet, dann seht ihr im Jahr 2020 so dieses Auslaufen des hoffentlich, also aus Sicht eines Investors, der kaufen wird, dass sich die Kurse jetzt hoffentlich einigermaßen ausgekotzt haben. Und ihr seht vor allen Dingen auch nochmal in der Einzeldarstellung für Altria, für Philip Morris, für British American Tobacco, für Imperial Brands und auch für Japan Tobacco die einzelne Kursentwicklung seit unserem Lieblingsstartdatum, nämlich seit Januar 2008. Und das ist im Grunde genommen so dieses Paket, in dem wir uns bewegen, wo wir heute noch ganz kurz über zwei weitere Titel sprechen, denn im Index MSCI World Tobacco, da ist ja noch eine weitere Aktie dabei, nämlich die Swedish Match, die haben wir schon mal in der Sendung besprochen, aber wir wollen uns zunächst mal vor allen Dingen mit den Big Five, die Christian eben auch schon angesprochen hat, auseinandersetzen. Und da fangen wir alphabetisch an. Da fangen wir bei Altria an. Wir sehen auch da die typische Tabakaktienentwicklung. Es ging richtig schön nach oben. Die Cashflows, die Dividenden wurden einigermaßen amtlich, aber eigentlich auch nie zu hoch bewertet. Und dann setzt da eine gewisse Investorenumkehr an. Altria hat irgendwann angefangen zu investieren. Und ich meine, das hatten wir gerade im Vorgespräch, Christian. Da sind natürlich dann, wenn man dann mal damit anfängt nach Ewigkeiten, da sind auch mal ein paar Korken dabei. Du hast mir gesagt, die haben 13 Milliarden für ein Unternehmen ausgegeben, was ja nicht so das Problem ist. Wenn man dann nicht innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit 11,2 Milliarden davon abschreibt. Was ist da bitte passiert?
Ja, man muss zunächst einmal sagen, Altria ist sozusagen der Inbegriff des erfolgreichen Unternehmens. Es gibt immer irgendwelche Statistiken, so die erfolgreichsten Aktien der letzten 50 Jahre sind natürlich alles US-Unternehmen, weil irgendwie die Aufzeichnungen da wirklich zuverlässig sind. Da ist Altria, wenn nicht auf Platz 1, dann immer unter den Top 3. Alles Mögliche geschlagen, so Shareholder Value par excellence, natürlich auch Dividendenaristokrat. Ja, aber es war eben die letzten Jahre immer eine Firma gewesen, die ganz ordentlich auf ihren Beteiligungen saß, ihr operatives Geschäft gemacht hat und die alles an Aktionäre rausgegeben hat. Dividendensteigerung von 10% pro Jahr haben wir noch gesehen, selbst als das Tabakgeschäft schon stagnierte. Aber man konnte sich das locker leisten. Und irgendwann hat man gesagt, hey, wir müssen jetzt auch mal was machen. Wir müssen doch ein bisschen in die Zukunft investieren. Und weil wir all die Jahre nichts aufgebaut haben, nie Forschung und Entwicklung gemacht haben, naja, da müssen wir einfach uns irgendwo einkaufen. Und man hat 35% an Juul gekauft, an dieser modernen, vor allem bei Jugendlichen beliebten Verdampfer-E-Zigarettenmarke. 13 Milliarden Dollar hat man im Dezember 2018 dafür ausgegeben. Ja? Im Dezember 2018. Und schon letztes Jahr wurde klar, na so funktioniert das nicht. Es gab dann in den USA einen Sales-Ban gegen einige dieser Aromastoffe, die bei Jugendlichen beliebt waren. Dann gab es Gutachten. Das Ganze soll noch viel schädlicher sein als Zigaretten. Dann hat das Zeug teilweise nicht funktioniert. Die Expansion ins Ausland hat auch nicht geklappt. Aus Deutschland und Österreich zieht man sich jetzt auch gerade wieder zurück. Und jedes Quartal hat man immer wieder ein bisschen Bewertungsluft abgelassen.
Und jetzt die sind noch 1,8 übrig?
Ja, jetzt sind noch 1,8 drin. 1,8 von 13. Und das ist wieder dieses Thema. Goodwill, ja, dann heißt es immer, ja, das sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen. Ja, nee, aber das ist das Eingeständnis, dass man vor nicht einmal 2 Jahren 13 Milliarden Dollar für Scheiße ausgegeben hat. Das ist heute nicht mehr zahlungswirksam, weil die Kohle ist schon weg, aber es ist unser Geld, das Geld der Aktionäre. Und wenn ich einen Vorstand höre in einer Hauptversammlung, der mir erzählt, das ist nicht zahlungswirksam, da kriege ich einen Hals.
Der Typ ist aber auch nicht mehr da, der den Entscheid getroffen hat, oder?
Nur schon mal gewesen. Nein, da hat es natürlich viele Umstrukturierungen gegeben. Man hat ja damals 2018 noch ein zweites Investment getan. Das war ja die Zeit, wo Cannabis das erste Mal so richtig en vogue war. Da hat man sich an Kronos beteiligt, ebenfalls börsennotiert, 45% für 1,8 Milliarden. Boah, eigentlich gar nichts, ne? Ist jetzt momentan bilanziell oder vom Einkauf her wie der aktuelle Joule-Anteil. Aber immerhin, das ist noch 1,17 Milliarden wert auf aktuellen Kursen. Also man hat jetzt nicht nur Geld verbrannt, aber man hat halt an einer Stelle mal richtig ins Klo gegriffen. Und das ist natürlich auch ein Argument, warum diese ansonsten vom Cashflow her nach wie vor wahnsinnig stabile Unternehmung an der Börse mittlerweile nur noch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis irgendwo im Bereich zwischen 7 und 8 bezahlt wird. Der Lack ist ganz einfach ab. Man muss nur eins dazu sagen, 13 Milliarden zu verdummen und trotzdem immer noch mit einer halbwegs ordentlichen Bilanz dazustehen. Das muss man sich auch erstmal leisten können.
Ja, aber, also ich meine, bei 13 Milliarden dann innerhalb von einem sehr überschaubaren Zeitraum einfach mal 11,2 abzuschreiben, das ist schon fett und da hat der Vorstand auch nichts anderes verdient, als seinen Hut zu nehmen. Aus welchen Gründen auch immer kann man davon ausgehen, dass er ordentlich abgefunden wurde oder auch unverhältnismäßig abgefunden wurde, weil eigentlich hätte er dafür einen Tritt in den Arsch bekommen müssen. Aber gut, das Wichtige dabei ist, 2019 hat Altria dann auf einmal Verlust gemacht da ist dann eben nichts mit einem KGV, sondern das KGV ist eben erst jetzt wieder da, weil jetzt haben sie den ganzen Müll dann hoffentlich weitestgehend aus ihrer Bilanz rausgekickt und sind jetzt wieder stabil unterwegs. Und stabil heißt bei so einem Unternehmen wie Altria, da passiert nicht besonders viel. Also das Umsatzlevel ist einfach mal so, dass es in den letzten 4, 5 Jahren quasi unverändert ist und so um 1% pro Jahr zugenommen hat. Und wenn man jetzt den Gewinn, der für dieses Jahr, für 2020 so geplant oder so erwartet wird, dann kommt man immerhin auf eine Gewinnsteigerung, die so im Bereich von 6% liegt. Also da werden schon Effizienzen auch noch angezogen. Und es geht jetzt eben auch wieder in der Erwartungshaltung darum, dass man wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt, dass man die Gewinne stabilisiert, dass man attraktive Dividenden ausschüttet.
Ja. Und das kann man sich auch nach wie vor leisten. Das ist ganz entscheidend, ja, dass man sicherlich nicht mehr von 10% Dividenden ausgehen kann, jährlich im Wachstum. Aber man kann sich die Dividenden, die hier gezahlt werden, nach wie vor leisten, wenn wir es über die letzten 4 Quartale anschauen und man nicht auf das Ergebnis schauen, was eben durch diese Abschreibung verzeiht wird, sondern auf den Free Cashflow gehen, dann haben wir 8 Milliarden Dollar Free Cashflow und für die Dividendenausschüttung braucht man 6 Milliarden Dollar. Das heißt, das geht noch.
Ja, und hier ist es eben einfach so, dass das eine Aktienmöglichkeit ist, aber wir mit der Altria, die ja vorher Philip Morris war, Altria ist ja der Kunstname für das US-Geschäft, dass es da noch eine Gesellschaft gibt, die das, was früher zusammengehörte, im Namen trägt, aber den Namen vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, sondern außerhalb der USA führt. Und damit kommen wir beim zweiten Tabakunternehmen an. Wir sind bei Philip Morris International. Da ist vor allen Dingen hervorzuheben, dass die solche merkwürdigen Aktionen wie ihre Ex-Schwester, wie auch immer man das bezeichnet, also die Kumpels aus den USA, so einen Müll nicht gemacht haben, sondern die sich Zukunftsthemen des Rauchens zugewandt haben. Eins davon, Christian, heißt IQOS, wenn ich das richtig ausspreche.
Ja, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Ich war noch nie in so einem Laden. Sie sind jedenfalls bei Philip Morris International sehr, sehr stolz darauf, dass sie 5.800 Patente in diesem Bereich der rauchfreien Produkte haben oder wie sie das nennen, Risk-Reduced Products. Und sie haben damit auch einen ordentlichen Umsatzanteil bereits hingekriegt. In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres 23% vom Umsatz in diesen Risk-Reduced Products. Das ist beachtlich, insbesondere wenn man bedenkt, dass es im letzten Jahr erst 18% waren. Das ist keine lineare Kurve, das ist ein schwieriges Geschäft, weil es immer wieder in verschiedenen Staaten Restriktionen gibt. Es gibt wirklich Verkaufsverbote für Aromen, für Zusätze. Man ist ja auch sehr stark in Emerging Markets. Zum Beispiel in Südafrika gab es während des Lockdowns nicht nur ein Alkoholverbot, sondern sogar auch ein Tabakverbot. Wahrscheinlich damit die Leute sich nicht ständig irgendwo bewegen und Zigaretten einkaufen, weil es die Sucht erfordert. Und man hat einfach die Gelegenheit genutzt, da auch Einschränkungen durchzusetzen. Es ist alles schwierig, aber gerade unter diesen Bedingungen ist es natürlich beachtlich, was man dort inzwischen aufgebaut hat, um den Absatzschwund bei klassischen Rauchwaren, bei Zigaretten eben zu kompensieren.
Ja, und bewertungstechnisch ist das auch ein bisschen teurer und also besser am Kapitalmarkt gelitten. Deswegen teurer als eine Altria. Hier ist zum Beispiel für das Jahr 2021 ein KGV in der Erwartungshaltung bei etwa 14, bei einer aber auch recht auskömmlichen Dividendenrendite von 6%. Das also quasi die alte Welt mit einem der herausragendsten Aktienwerte, der dann irgendwann geteilt wurde in Altria und Philip Morris zum Thema Tabak. Und wenn in den USA irgendein Blödsinn gemacht wird und gesundheitlich ist Rauchen natürlich Blödsinn, dann können die Briten natürlich nicht besonders weit weg sein. Und deswegen gehen wir jetzt auch nach Großbritannien und wenden uns einem von zwei Unternehmen zu, was es da zu besprechen gibt, nämlich der British American Tobacco. Und bei der ist es so, dass die unter Bewertungskriterien noch interessanter wiederum aussieht, weil da ist das KGV sehr, sehr günstig die ganze Zeit auch gewesen und durch die rückgegangenen Preise noch günstiger geworden. Die hatten auch keine Gewinnmerkwürdigkeiten und werden für 2020, 21 und 22 mit KGVs unter 10 und sogar unter 9 gehandelt. Und das Ganze wird garniert mit einer mehr als 7%igen Dividendenrendite. Den Chart hat es aber auch ganz schön ausgebombt und es wäre unter kurstechnischer Betrachtung zumindest ganz schön, wenn er diese Marke bei offensichtlich so 2400 Pence oder dem Bereich von etwa, was ist es hier, naja, so um die 25, 28 Euro nicht nach unten reißt.
Ja, das ist übrigens ein lustiger Name, ne? British American Tobacco. Hört sich also wirklich British an, aber es ist halt wirklich nur die Keimzelle. Die Umsätze im Vereinigten Königreich sind gerade noch einmal 0,7%. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit dem ersten international aufgestellten Tabakmulti zu tun. Denn, wie gesagt, Altria nur USA, Philip Morris International, alles außer USA. Und hier bei British American Tobacco ist alles drin. Deshalb ist auch nicht verwunderlich, dass das vom Umsatz her für sich genommen die größte Zigarettenfirma der Welt ist. Umsatzanteil in den USA 40%, insgesamt in den entwickelten Volkswirtschaften 75%, in den Emerging Markets 25%. Klar, das Wachstum in den Emerging Markets ist höher, aber auch die Risiken, insbesondere auf der Währungsseite, hat British American Tobacco das in den letzten Jahren deutlich zu spüren bekommen. Aber man kann das halt über 180 Länder, in denen man insgesamt aktiv ist mit Marken wie Lucky Strike oder Pall Mall doch ganz gut ausgleichen. Was halt ein Thema ist bei dieser Aktie, deswegen auch trotz der ordentlichen Cashflows die niedrige Bewertung die Schulden. 51 Milliarden Euro umgerechnet Netto-Schulden. Und die kommen nicht von ungefähr, denn 2017 hat man in den USA Reynolds übernommen, daher auch der hohe USA-Anteil. Ja, und das war natürlich schuldenfinanziert. Und von diesen Schulden kommt man runter, ja, langsam, aber vielleicht ein bisschen zu langsam. Aber man zahlt eben auch noch Dividenden. Auch das kann man sich leisten. 10 Milliarden Free Cashflow, 5 Milliarden gehen für die Dividende drauf. Alles fein. Deswegen kann man davon ausgehen, sofern sich am Refinanzierungsumfeld nichts ändert, werden die wahrscheinlich auch die nächsten Jahre die Dividende steigern, werden in 3 Jahren dann also quasi ein Dividendenaristokrat werden mit 25 Anhebungen in Folge. Und was die Refinanzierung angeht, da ist ja wiederum das Thema Nachhaltigkeit sehr entscheidend. Unternehmen, die nicht nachhaltig agieren, die schlecht geratet sind, werden sich in den nächsten Jahren zunehmend schwer tun, Refinanzierungen zu bekommen, oder sie müssen dafür tiefer in die Tasche greifen. Und da ist es vielleicht ein großer Vorteil, dass British American Tobacco als einziger unserer Tabakmultis tatsächlich im Dow Jones Sustainability World Index geratet ist. Also, wenn man sagt, ich sage nicht am Anfang, dass gewisse Geschäfte unethisch sind oder nicht nachhaltig, sondern ich will in jeder Industrie den nachhaltigsten haben. Also, ich verfolge einen Best-in-Class-Ansatz. Ne? Also, selbst von den Schweinehunden suche ich mir noch denjenigen raus, der am wenigsten Schweine ist. Tja, dann wäre das British American Tobacco. Deshalb haben Sie also hier sozusagen als Einäugiger unter den Nachhaltigkeitsblinden dieser Auszeichnung.
Wenn man in Großbritannien ist und an die alte imperiale Großmacht ist, dann ist Imperial Brands als viertes Unternehmen in unserem Tabakbasket natürlich nicht weit. Und da kann man vor allen Dingen auch beim Blick auf den Chart, der hier wirklich wichtig ist und lohnend, sehen, was eben auch immer mal wieder die Risiken bei vermeintlich sicheren Cashflows trotz allem sind, sowohl was Bewertungen anbelangt, als auch was sich verändernde Gewinnhöhen anbelangt. Diese Aktie hat sich in der Spitze mal eben seit dem Jahr 2017 in etwa geviertelt, ist jetzt noch ungefähr gedrittelt, steht in Euro bei ungefähr 17 in diesen komischen britischen Dingern da bei 1500 und ist ein Wert, der vor allen Dingen bei Dividendenliebhabern, die nicht so sehr auf die von Christian zur Anwendung kommenden Kriterien schauen, immer extrem beliebt ist und aufgeregt debattiert wird. Denn hier gibt es mitunter und jetzt eben auch nach einer Dividendensenkung, die solche Unternehmen dann eben mitunter auch ereilt, eine erwartete Dividendenrendite für die Dividende aus dem Jahr 2020 von mehr als 10%. Und das in einer Situation, wo das Unternehmen auch in der Bezugnahme auf das nächste Jahr eine Gewinnerhöhung angekündigt hat, wo aufgrund von einer Schuldenreduktion eine weitere Gewinnentspannung ansteht. Denn in 2022, die mir gestern ein Freund zugerufen hat, wird nochmal eine Anleihe getilgt. Und diese Tilgung einer Anleihe macht bei 9% Zinslast, die man mit diesem Papier hat, eben jedes Jahr 100 Millionen aus. Also da kommt eben nochmal ein schöner Schluck Gewinn obendrauf. Und das sind so zwei Elemente. Man sagt, das sieht eben auch nach einem richtig ausgebombten Titel aus. Christian, wie siehst du Imperial Brands?
Ja, die haben halt richtig Vertrauen am Markt zerdeppert. Ja, also Dividende gekürzt, CEO weg, Gewinnwarnung, CFO hat seinen Abschied angekündigt. Das waren so ganz viele Sachen, die Investoren eigentlich nicht wollen, von schon gar nicht Investoren, die ja eigentlich auf defensive, stabile Cashflows und möglichst wenig Geräusche Wert legen bei solchen Werten. Das hat verschreckt, ganz klar. Dazu kommt halt auch immer, dass nicht jeder Investor diese Strategie macht. Ja, das Unternehmen hieß früher Imperial Tobacco. Dann haben sie gesagt, na, irgendwie mit den Zigaretten, wir wollen was anderes aufbauen. Haben sich aber nicht jetzt so konsequent wie beispielsweise eine Philip Morris entschieden, in den Bereich der Rauchalternativen reinzugehen. Der
war aber klingt immer schon mal gut, so eine Umbenennung.
Dann ja, auf den Weg sie haben einfach Brands und sie haben, was machen sie? Sie machen Logistik nebendran. Ja, weil also 25% der Umsätze sind, das bläht die Umsätze auf, haut natürlich auf Konzernebene die Marge runter, weil es gibt kaum was so profitabel ist wie ein Zigarettengeschäft. Das ist eine Story, die ist schwieriger zu greifen für Investoren. Wenn Investoren das mal tun, dann hat die Aktie natürlich richtig Powerpotenzial. Man hat so ein bisschen diese Woche sehen können. Investoren waren total negativ, als die Zahlen vorgelegt wurden. Die haben versetztes Geschäftsjahr. Aber die Zahlen waren dann gar nicht so schlimm wie erwartet. Und plötzlich macht die Aktie mal einen 7% Satz. Das kann aber auch nach unten gehen. Also das ist so in dem Konzert hier die Aktie für diejenigen, die gerne mal ein bisschen mehr Schwankung sehen.
So, und das ist quasi so die alte Welt. Aber bei Tabakunternehmen gibt's eben auch noch was im Bereich des asiatischen Marktes, der ohnehin wichtig ist, aber vor allen Dingen eben auch ein Unternehmen, was eben auch zu diesen Top 5 oder unseren Big 5, Big Tobacco 5 gehört. Und das ist das Unternehmen aus Japan, was passenderweise nicht Japan Brands heißt, sondern Japan Tobacco. Und hier sieht man auch, wenn man die Möglichkeit hat, sich die Charts anzugucken, dass auch dieser Kurs ordentlich unter die Räder gekommen ist, in der Spitze knapp 60% verloren hat. Aber wenn wir jetzt über Bilanzqualität auch mal reden, wir hier wie bei vielen anderen Unternehmen aus Japan etwas vorfinden, was sehr, sehr aufgeräumt ist. Wir sehen, dass die Schulden zur EBITDA-Quote oder das Verhältnis am geringsten ist von diesen 5 Unternehmen. Ja, sie ist vielleicht dann auch ein Tick teurer und die Dividende ist auch nicht die ausgeprägteste, aber mit 7,3% aktuell und auch mit dem, was dann erwartet wird, eigentlich ganz gut unterwegs. Man muss hier auch wieder sagen, wie bei vielen anderen aus der in die Zukunft gerichteten Erwartungshaltung, auch bei den Tabakunternehmen, dass auch hier bei Japan Tobacco nicht damit zu rechnen ist, dass die Umsätze jetzt besonders stark anziehen. Es geht, wie gesagt, vor allen Dingen darum, sehr günstig bewertete Cashflows einfach mal einzukaufen und mit einem selbst wählbaren Depotgewicht bei sich zu gewichten.
Ja, also Japan Tobacco ist jetzt von all diesen Aktien diejenige, die mir fundamental am wenigsten gefällt. Bei den anderen haben wir in einem doch wirklich herausfordernden Umfeld die letzten 12 Monate stabile bis sogar leicht steigende Umsätze gesehen. Was dafür spricht, egal wie man das jetzt ethisch-moralisch einordnen möchte, dass geraucht wird immer eben doch gilt und dass es da immer irgendwie Mittel und Wege gibt, trotz Rauchverboten und Restriktionen, im Übrigen verdienen die Staaten ja sehr, sehr gut am Rauchen. Aber ausgerechnet bei Japan Tobacco haben wir rückläufige Umsätze, rückläufige Operating Profits, rückläufige Marge. Und was auch nicht so toll ist, obwohl man recht ordentlich investiert hat in Alternativen zur klassischen Zigarette, hat man sich marktanteilsmäßig in Japan die Butter vom Brot nehmen lassen, nämlich von Philip Morris International. Das ist alles insgesamt nicht so glücklich und natürlich, wenn man dieses Fünferpäckchen sich anschaut, gehört die Aktie dazu, auch wegen der sicherlich bekannten Marken wie Winston, wie Camel, wie American Spirit, aber es ist also insbesondere gegenüber einer Philip Morris und einer British American Tobacco sicherlich die schwächste Aktie.
Und die coolste Sau auf der Investorenseite bei Japan Tobacco ist eigentlich der japanische Staat. Ja. Der verschuldet sich im Moment zu zero und kauft damit am Aktienmarkt ein. 33% von Japan Tobacco hat er schon und kann damit ja quasi ein Vielfaches an Anleihevolumen, wo vielleicht irgendwie 0,01% Zinsen drauf gezahlt werden, eben auch ordentlich bezahlen, muss sich darum nicht kümmern und kann im Grunde genommen da weiter einsammeln. Also hier macht es eine Regierung mal sehr, sehr interessant, sagt, ich kicke meine Schulden nach oben, kaufe mich dafür auf den Unternehmen in irgendeiner Form ein, vereinnahme dafür Cashflows. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Christian, weißt du, warum Japan Tobacco 11,3% der Anteile bei sich selber hat? Was machen die damit? Ist das einfach
Aktienrückkäufe? Das ist Treasury Stock. Dieser Treasury Stock ist ja in Deutschland immer limitiert auf 10% des Grundkapitals. Aber diese Einschränkung kennt man in anderen Jurisdiktionen so gar nicht. Ja, das Aktiengesetz ist eigentlich, was das angeht und auch was zum Beispiel genehmigte Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsausschluss, wir hatten das mit Remco Westermann und der ja in Malta domizilierten Media and Games Invest PLC. Das deutsche Aktienrecht ist da wirklich ein Solitär, dass wir so strenge Richtlinien haben. In anderen Jurisdiktionen geht das ganz anders. Das trifft übrigens auch noch andere Tabakaktien. Also wenn man jetzt beispielsweise sich eine Philip Morris International anguckt und sagt, oh, was ist denn mit dem Eigenkapital passiert. Keine Angst, das ist wieder das übliche Problem. Die haben eigene Aktien für 35 Milliarden Dollar auf dem Buch. Die liegen da und die müssen natürlich gegen das Eigenkapital gerechnet werden. Und deswegen ist da dann nicht mehr ganz so viel bilanziell von übrig. Trotzdem sind sie recht solide aufgestellt. Man muss allerdings auch dazu sagen, diese Rückkäufe sind schon seit 2016 nicht mehr weiter getätigt worden. Das ist also immer, das kann sehr, sehr lange da liegen und diese Aktien dann irgendwann zu verkaufen, wenn es wieder möglich ist. Sie sind ja geschaffen, sie sind ja handelbar. Vielleicht verkauft man sie in Japan dann wieder an den Finanzminister. Kann ja auch sein, wenn er noch ein bisschen mehr haben möchte, wenn er Geld unterbringen möchte. Das wirkt dann ja wieder wie eine Kapitalerhöhung. Wobei eine solche Kapitalerhöhung hat eine Japan Tobacco nicht möglich, weil das ist die mit Abstand solideste und gesündeste Bilanz von allen Tabakfirmen.
Und damit sind wir durch die Big Five durch und haben euch in einer Übersicht nochmal zusammengestellt, wie eigentlich diese Unternehmen im Moment an der Börse marktkapitalisiert sind, wie die Schulden gegenüber dem aktuellen EBITDA aussehen, was die operative Marge in den letzten 5 Jahren war, wie das aktuelle KGV ist, wie eine Dividendenrendite aussieht und wie auch ein Payout-Ratio bei der Dividende ausschaut. Da ist Altria natürlich im Moment mit einem Wert von jenseits von 200% mit dabei, weil sie natürlich auf diesen Track Record nicht verzichten wollen und ihre Dividende weitergezahlt haben, auch nachdem sie diesen etwas merkwürdigen Fehlgriff von 11,2 Milliarden Abschreibung nach einem 13 Milliarden Kauf innerhalb von 18 Monaten getan haben, haben sie die Dividende trotzdem gezahlt. Das also das Gesamtbild, was ich jetzt gar nicht weiter in irgendeiner Form kommentieren will. Das ist mehr der Service auch nochmal für euch, dass ihr das nochmal seht. Christian, gibt es von deiner Seite aus da noch etwas zu sagen beim Überblick?
Du hast ja schon ganz klar gesagt, was du machen wirst, ja, nämlich gleich fürs Depot die 5 Aktien zu kaufen. Das ist ja auch das Schöne, gerade wenn es um solche Themen geht und man möchte diese Themen abdecken, ohne das spezifische Risiko einzelner Werte allzu stark zuschlagen lassen. Weil es kann ja sein, dass nochmal irgendwo so ein Wahnsinniger sitzt, irgendeine Akquisition tätigt, vielleicht bei einem Unternehmen, das sich einen solchen Fehlschlag nicht so einfach leisten kann wie eine Altria, wo es dann existenziell wird und dann natürlich auch es am Ende nicht mehr reicht, um aus einem stabilen Geschäft die Dividende zu zahlen. Da macht es Sinn, ein bisschen zu verteilen. Klar, normalerweise wird man immer sagen, na gut, dann kauft man halt einen Tobacco-ETF, aber den gibt es eben nicht mehr, weil sich niemand rantraut an ein politisch so unkorrektes Thema. Das Schöne ist, dass man eben mit einem günstigen Broker wie Scalable Capital sich selbst so etwas sehr einfach zusammensetzen kann, so ein Aktienpaket. Da müssen wir keine Fixkosten zahlen, sondern wir haben Prime Broker heißt es. Ich komme immer wieder durcheinander. Prime Broker, ich nenne das einfach weiterhin die Flatrate, die wir hier haben und haben keine zusätzlichen Gebühren, auch wenn wir 5 Aktien in kleinen Dosen kaufen. Wer das nicht möchte, weil er vielleicht einen anderen Broker hat, was man übrigens ändern kann, liebe Leute, oder weil er sagt, na, ich möchte aber jetzt ja nicht 5 Aktien dafür ein einziges Thema haben, sondern irgendwo den Fuß rein haben. Tja, wenn es nur 2 Aktien sein sollen, ich kaufe ja gerne Marktführer, da wäre meine Wahl trotz allem Altria und Philip Morris International. Und wenn jemand sagt, nee, also wenn schon Tabak, dann bitte nur eine einzige Aktie. Welche sollte es denn sein? wenn man langfristig dieses Thema im Depot haben möchte, als eine Art von Cashflow, dann wäre es hier für mich das am breitesten aufgestellte Unternehmen, trotz der hohen Schulden, British American Tobacco.
Wir, keine Angst, gucken uns aber zunächst mal an, weil wir auch immer wieder die Frage bekommen, was ist denn das eigentlich bei Scalable mit diesem einen, mit dem einen Handelspartner? Da ist ja nur Getex. Und deswegen exerzieren wir mal jetzt für die Altria, die ja gerade in den USA rege gehandelt wird, durch, wie man sich angucken kann, ob das auch alles vernünftig abläuft. Und wir sehen auf einer Übersicht, die hier von OnVista stammt, vor allen Dingen deswegen, weil da ein schöner Zusatzservice mit dabei ist, dass nämlich der Spread der Aktie mit angezeigt wird. Erstmal, wie die im Moment so stehen und wie sie vor allen Dingen auch an den verschiedenen Handelsplätzen, die ihre Kurse in Realtime verfügbar machen, stehen. Also in Stuttgart 34,49 Brief, bei Lang und Schwarz 34,47, bei der Alice Exchange auch 34,47, auf die Komma 5 verzichte ich jetzt jeweils, bei Getex 34,48 und bei Quotrix 34,49. Da könnte ja irgendjemand auf die Idee kommen. Und wir kriegen das ja auch immer gespiegelt, dass das ja viel zu teuer sein könnte, was die deutschen Broker hier haben wollen. Also von daher exerzieren wir es wirklich durch. 40 US-Dollar 89 ist gerade der aktuelle Realtime-Kurs aus den USA. 1,1870 ist der aktuelle Kurs Euro US-Dollar. Also das heißt, ein fairer Briefkurs, wenn man gar nichts daran meint, verdienen zu wollen, wäre 34,45, wenn wir hier aufrunden. Und im Moment sind 34, jetzt gucken wir mal ganz genau nach, was es dann ist, 47 eben der Preis, der bei Getex ist. Es ist der günstigste in diesem Umfeld. Ich hoffe, ich übersehe jetzt nicht. Ansonsten kriege ich das in den Kommentaren sowieso um die Ohren gehauen. Aber das ist jetzt eben genau das, wo wir hier sagen können, ich logge mich zunächst mal wieder ein und wo im nächsten Schritt gesagt werden kann, so, wir wollen jetzt also die Altria erwerben. Haben Sie hier auch sehen, dass sie 34,45 ist, gehen auf die 1000, gehen auf den Briefkurs, tippen wie üblich ein, dass wir für 1000 kaufen wollen, bereiten jetzt nochmal die Order für, weil wir ja misstrauische Kandidaten sind. Geben wir selbstverständlich die 34,45 jetzt nochmal als Limit mit dazu. Was habe ich gesagt? 34,37? Wir kommen durcheinander. Also 34,47. So, jetzt aber 34,47. Aber 45 haben wir eigentlich gesagt, ist der Zielkurs. Also zack, Auftrag angenommen. Und jetzt ist das Thema an der Stelle eben weitestgehend auch schon durch. Jetzt können wir gucken, wie schnell uns diese Order dann auch ausgeführt wird. Aber da können wir auch gleich nochmal nachgucken, ob die denn ausgeführt wird oder wir gegebenenfalls das Limit anpassen müssen. Denn zwei Aktien, Christian, haben wir ja noch. Und eine davon, die kommt aus Schweden und die hat sich aus dem klassischen Tabakgeschäft komplett zurückgezogen.
Ja, ursprünglich haben sie ja alles gemacht, was mit Tabak zu tun hatte, auch wie man den Tabak denn dann anzündet, nämlich Swedish Match. Das war ursprünglich mal ein Zündholzmonopol, wer mal diese ganze Geschichte haben möchte. Ivan Kreuger, ein wahnsinniger Wirtschaftskrimi. Das alles waren mal die Fundamente dieser Firma, die sich aber dann entschieden hat, sich aufzuteilen, das Geschäft mit Zigaretten separat an die Börse zu bringen als Scandinavian Tobacco. Swedish Match stellt heute nur noch Zigarren her, ein paar Feuerzeuge, aber vor allem mit einem Umsatzanteil von über 2/3 Kautabak. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Ich möchte es auch nicht probieren. Ich finde, es sieht ein bisschen eklig aus, aber es ist eine der großen Wachstumsstories hier. Wenn man immer spricht über Cannabis und über die Verdampfer, vergesst das alles. Wenn man sich Kautabak anschaut, alleine die jüngsten Zahlen von Swedish Match, 23% Umsatzwachstum Jahr auf Jahr, 37% mehr Gewinn. Das ist etwas, das kennen wir ansonsten aus dem Hightech- und Cloud-Bereich. Und das geht natürlich auch sofort auf den Kurs durch, der sich alleine in den letzten 2 Jahren nochmal verdoppelt hat. Eine kleine Dividende gibt's auch obendrauf. Die Frage ist immer, wie skalierbar ist ein solches Produkt? Das ist natürlich schon international verfügbar, aber noch lange nicht in dem Maße, wie es sein könnte. Aber ich weiß nicht, ob das überall so in die Kultur passt, diesen Kautabak. Ich finde, wie gesagt, es sieht ein bisschen eklig aus. Aber wir hatten die Aktie schon mal. Wir wollten eine Reprise machen. Wir hatten damals gesagt, das kann eine Wachstumsstory sein für denjenigen, der eine solche Spezialität will, der vielleicht auch eine Affinität dazu selber hat. Das hat sich bestätigt. Ja, und hier ist es wirklich so eine Geschichte. Das werden wir jetzt auch nicht weiter im Depot verfolgen, sondern ja, wichtig ist, was ihr draus macht.
Genau, wobei das mit dem Depot, will ich nochmal sagen, noch gar nicht so richtig raus ist. Ich kriege jetzt erstmal die Gelder überwiesen und ich muss in der Woche noch ein bisschen gucken, was ich dann eigentlich tabakmäßig alles kaufe. Es kann sein, dass ich dann eben auch eine Position von der Swedish Match mit dazu nehme. Und ich werde voraussichtlich noch eine weitere Aktie mit dazu nehmen. Denn Philip Morris gibt's auch noch mal mit einer kleinen Dependance in der Czech Republic. Das heißt dann Philip Morris CR. Die Aktie ist auch sehr, sehr günstig, sehr dividendenstark, nicht verschuldet und auch ein spannender Titel. Dazu aber in der nächsten Woche mehr, weil wir jetzt langsam aber sicher im zeitlichen Bereich da sind,
wo
wir
gar nicht ankommen. Wenn der Kramer so weitermacht, dann hat der bald mehr Aktien im Portfolio als ich. Ja, 7 Tabakwerte willst du kaufen. Hey, da musst du aber auch eigentlich noch Turning Point dazu nehmen. Ja, die verkaufen so dieses ganze Zubehör und so. Also nur so als kleinen Tipp. Und vielleicht noch Universal.
Ganz wichtig ist vor allen Dingen, dass wir uns natürlich dem anderen Thema bei Tabak dann auch zuwenden. Denn wenn man viel raucht, dann wird man irgendwann in der Tat auch ein Fall für den Onkel Doktor. Und damit kommen wir jetzt quasi zu unserem Abschlussthema und im Übrigen auch zu einer Aktie, in die wir schon zweimal investiert haben. Denn wenn man zum Doktor geht, kriegt man was verschrieben. Wo muss man dann hin? In eine Pharmacy. In den USA machen das im Wesentlichen 2 Unternehmen. Einmal Walgreens, die von euch auch, bei euch auch sehr, sehr beliebt ist. Wir haben uns in den letzten Jahren 2-mal für die CVS entschieden. Einmal mit einem Einstieg, dann auch mit einem Nachkauf, nachdem die Aktie einigermaßen unter die Räder gekommen war. Aber das grundsätzliche Geschäftsmodell ganz interessant wird. Aber es gibt ja auch mal eine Sendung oder es gab mal eine Sendung von uns, wo die Keule des Kapitalmarkts und des Einzelhandels mit einem Namen beschrieben wurde, Amazon. Unsere Disruptor-Sendung hatten wir damals zu verschiedenen Bereichen. Ich glaube, den Bereich der Pharmazien, Christian, hatten wir gar nicht so ausführlich thematisiert, weil wir es bei CVS ohnehin schon getan hatten.
Ja.
Aber da ist ja jetzt was passiert, was das nochmal in den Fokus rückt.
Death by Amazon ist das große Schreckgespenst und jetzt hat es endgültig auch die Apothekenlandschaft erwischt, zunächst in den USA. Amazon hatte ja schon vor einiger Zeit ein Startup übernommen, PillPack, die also auch verschreibungspflichtige Medikamente dann versenden, sozusagen eine Online-Apotheke. Das war nie so richtig integriert worden, aber jetzt hat Amazon gesagt, wir legen jetzt richtig los für Amazon Prime-Kunden, die können jetzt ihre Rezepte einsenden und wir liefern dann auch Medikamente. Man geht also jetzt wirklich rein in diesen Riesenmarkt. Amazon wird obendrein jetzt auch noch zur Online-Apotheke. Man kann sich vorstellen, was das bei allen Online-Apotheken und sonstigen Pharmahändlern ausgelöst hat. Natürlich, die Kurse sind runtergegangen bei Walgreens, CVS 7-8%, Rite Aid sogar zweistellig, GoodRx, die Suchmaschine für verschreibungspflichtige Medikamente im Internet, erst vor kurzem in den USA an die Börse gegangen, schon profitabel, aber gestern auch minus 23% und selbst bis nach Deutschland gingen die Schockwellen. Die Shop Apotheke Europe auch deutlich runter. Und ja, ich denke, bei einem solchen Geschäft wie Online-Apotheke gibt es wirklich Disruptionsrisiken. Also ich hatte die Diskussion auf Twitter mit dem Michael Kissig von intelligentinvestieren.net, übrigens ein ganz, ganz herausragender Blog, solltet ihr kennen, nur mit dem Flo Bamberg, dem Nachrichtenchef von dpa AFX. Der fragte Michael und mich, was denken wir denn darüber, über diese Online-Apotheken? Und wir waren uns beide einig, ja, also wo da der Burggraben ist, ist relativ schwierig. Deswegen bei reinen Online-Apotheken, da ist Death by Amazon ein Thema. Bei CVS und Walgreens geht die Sache ein bisschen anders weiter, denn diese On-Land-Präsenz, diese 10.000 Filialen, die die überall im Land haben, sind natürlich schon ein ordentliches Fund, insbesondere dann, wenn man daraus etwas macht. Und genau an der Stelle sind wir bei CVS. CVS hat ja nicht einfach gewartet, dass Amazon irgendwann kommt und das eigene Geschäft mit den verschreibungspflichtigen Medikamenten disruptiert, sondern sie haben eine Vorwärtsstrategie entwickelt. Sie haben einen Krankenversicherer übernommen. Aetna haben inzwischen kombinierte Angebote und sind damit aus diesem reinen Pharmacy Benefit Management Konzept, also diesen verschreibungspflichtigen Medikamenten, ein bisschen breiter aufgestellt und sind sozusagen inzwischen Gesundheitsdienstleister, Gesundheitsfinanzier. Und das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema, wenn wir über Death by Amazon sprechen. Amazon disruptiert nur Unternehmen, die sowieso nicht mehr wirklich innovationsfähig sind oder waren, die nicht genügend auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingegangen sind, die zu langsam waren, die nicht digitalisiert haben, die sich nicht angepasst haben. Aber dass es möglich ist, auch mit einem stationären Handelsgeschäft gegen Amazon zu bestehen oder parallel zu Amazon zu bestehen. Das haben wir diese Woche auch gesehen, nämlich an den jüngsten Zahlen von Walmart, die gezeigt haben, die Investitionen, die sie getätigt haben, haben sich gelohnt. Walmart wächst online wie online, genauso wie Amazon weiter wächst. Und genau dieses Kalkül habe ich auch weiterhin bei CVS.
So, und da ist eben dann auch der Moment da, wo man sagen kann, die CVS-Aktie ist eben günstig bewertet, Kursgewinnverhältnis im Moment bei einer 12, Gewinnsteigerung wird erwartet. Das wird auch durch die Absichten von Amazon nicht negiert werden können. Umsatzwachstum wird weiterhin auch erwartet und da spielt eben genau diese Anbindung, diese Stickiness, die man erzeugen kann. Im Übrigen auch, dass man kleinere Gesundheitsdienstleistungen vor Ort in den Pharmacies mitunter anbieten kann. Das spielt alles mit rein, weil das ist dann eben so ein etwas intensiveres Umsorgungspaket, was man online beim Thema Gesundheit ja vielleicht in einer Notfallsituation erstmal hinkriegt, aber wahrscheinlich ist man dann doch lieber nochmal mit einem Menschen auf einer persönlichen Interaktionsebene. Von daher CVS sicherlich auch mal wieder dann ein Thema, wenn wir uns durchs Gesamtdepot durchschauen. Das steht dann an, wenn die Depotumzüge abgeschlossen sind, zielgerichtet beide, dass wir uns dann einfach mal angucken, wie ist da eigentlich jetzt gerade der Stand bei unseren Positionen und wie sind wir eigentlich auch bei einer CVS vorne oder hinten und da möglicherweise auch nochmal relevant nachzulegen, Christian. Wie ist da dein Bauchgefühl ohne dich oder vielleicht auch in der Beschäftigung in den letzten Tagen mit CVS?
Ja, also bei CVS, der Investment Case ist ja absolut intakt. Wir haben damals gesagt, das wird eine harte Kiste mit der Übernahme Aetna. Das strategische Kalkül hatten wir richtig antizipiert. Man hat sich kräftig verschulden müssen dafür. Man hatte zeitweise 71 Milliarden Dollar langfristige Schulden. Per Ende 2018 ist jetzt schon runtergegangen auf 61 in einem Jahr, was wirklich ja auch nicht einfach war. Weil eben natürlich so das ganze Tagesgeschäft von Leuten, die zur Arbeit fahren und dann mal irgendwie bei CVS halten und nochmal irgendwelchen Grütz einkaufen, sei es ein überteuertes Schokoriegel oder irgendwie ein Gatorade oder ein Monster, was ich auch sehr gerne in den USA dort mache, das fiel ja weg durch die Lockdowns. Und insofern unter diesen Bedingungen sind sie sehr, sehr gut vorangekommen. Das läuft planmäßig. Sie zahlen weiterhin Dividende. Die wird nicht erhöht, aber die wird eingefroren. Das können sie sich auch leisten. Und ich mag lieber ein Unternehmen, das eine Vorwärtsstrategie hat, wie CVS, als ein Unternehmen, das sie ein bisschen anmutet wie das Kaninchen vor der Schlange, nämlich Walgreens Boots Alliance, die ja eher damit liebäugeln, wie kann man den Shareholder Value kurzfristig noch mehr optimieren und macht es nicht eigentlich Sinn, die Börse zu verlassen und sich vielleicht mit KKR zu verpartnern für ein Delisting. Und man hat das gesehen, auch in den letzten Monaten sind die Kurse bereits auseinander gelaufen, während eine CVS sich stabilisiert hat, ist eine Walgreens weiter abgesoffen, meiner Ansicht nach zu Recht.
So, und damit haben wir jetzt die Neuaufnahme von Tesla in den S&P 500 besprochen. Wir haben eine CTS Eventim so ein bisschen auseinandergenommen, nicht weil es kein tolles Unternehmen wäre, sondern weil es in meinen, und also Christian sagt ja selten, dass er etwas für zu teuer hält, aber eigentlich hat er es auch gesagt, dass er es irgendwie für zu teuer empfindet. Und dann unser Ritt durch die Tabakwelt. Und wir freuen uns heute ganz besonders auf eure Kommentare, auf eure Einschätzung zum Thema Tesla, zum Thema CTS Eventim, warum ihr das möglicherweise auch komplett anders seht. Aber dann bitte fundamental argumentieren und nicht, es ist ein tolles Unternehmen. Reitet keiner. Wie seht ihr Tabak? Ich bin total neugierig darauf, was nach diesem Video unter den Kommentaren steht. Und da freuen wir uns drauf. Nächste Woche zeigen wir euch dann, wie wir die ganzen Einkäufe eigentlich so getätigt haben. Das müssen wir ja nicht alles in einer Sendung machen. Sagen, wie immer, bleibt gesund, uns gewogen, liked, als wenn es kein Morgen gäbe, und vor allen Dingen euren Freunden weiter, auch mal damit anfangen sollten zu investieren. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Tschüss aus Mitte.